السلام علیکم ورحمۃ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Vollkommensten Beispiele dafür, wie man den Fußstapfen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt, sehen wir in diesem Zeitalter in seinem treuen Diener, dem verheißenen Messias und Mahdi alaihi salam. In den vergangenen Freitagsansprachen wurden Ereignisse bezüglich der Gottesdienste des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, seiner diesbezüglichen Ratschläge an seine Anhänger sowie seine Methoden, das Gebet zu verrichten und das Gedenken Allahs zu lehren, dargelegt. Heute werde ich jene Ereignisse aus dem Leben des verheißenen Messias alaihi salam schildern, die er in der Befolgung seines Meisters sallallahu alaihi wasallam vollzog und die uns überliefert wurden. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib berichtet, dass Mirza Muhammad Din Sahib, wohnhaft in Langarwal, Gurdaspur, ihm schrieb: Ich habe den verheißten Messias a.s.w. seit meiner Kindheit beobachtet. Zum ersten Mal sah ich ihn zu Lebzeiten von Mirza Ghulam Murtaza Sahib, als ich noch ein ganz kleines Kind war. Es war seine Angewohnheit, dass er nachts nach dem Isha-Gebet rasch schlafen ging und dann gegen 1 Uhr für das Tahajjud-Gebet aufstand. Nach dem Tahajjud rezitierte er den Heiligen Koran. Wenn dann der Azan-Gebetsruf für den Morgen ertönte, verrichtete er die Sunna-Gebete zu Hause, ging für das Gebet in die Moschee und betete in der Gemeinschaft. Das Gebet leitete er manchmal selbst und manchmal leitete Mian-Jan Muhammad, der Imam der Moschee, das Gebet. Nach der Rückkehr vom Gebet legte er sich für eine kurze Zeit schlafen. Ich habe ihn nie das Sunna-Gebet in der Moschee verrichten sehen. Er verrichtete die Sunnas zu Hause. Der verheißene Messias al-Islam äußert sich über seine Gottesdienste und beschreibt, wie Allah ihm die Kraft zum Gottesdienst verlieh, sagte jedoch auch, dass dies nicht für jeden gelte, dass man so handeln solle und über die eigene Kraft hinausgehe, denn er sagte, mir hat Allah eine besondere Kraft gegeben. Jedenfalls zeichnet er das Bild seines Zustandes folgendermaßen. Er berichtet: Ich habe niemals zermürbende asketische Übungen durchgeführt, noch habe ich mein Selbst, wie einige Sufis der heutigen Zeit, in strenge Entbehrungen gestürzt. Auch habe ich keine 40-tägige Abgeschiedenheit unter der Verpflichtung zur Einsiedelei vollzogen, noch habe ich irgendeine Handlung des Mönchtums begangen, die der Sunna widerspricht und gegen die das Wort Gottes Einwände erhebt. Vielmehr war ich solchen Fakiren und Neuerern, die in allerlei Arten von Neuerungen verstrickt sind, immer abgeneigt. Weiter sagt er: Ja, noch zur Zeit meines geehrten Vaters, als dessen Todeszeitpunkt sehr nahe war, fügte es sich einmal so, dass ich einen ehrwürdigen, betagten Mann mit reinem Antlitz im Traum sah. Er erwähnte, dass es die Sunna der Familie der Propheten sei, einige Zeit lang Fasten zu halten, um die himmlischen Lichter zu empfangen. Das heißt, das Fasten zum Empfang der himmlischen Lichter Allahs ist ebenfalls eine Sunna der Familie der Propheten. Allah deutete ihm im Traum an, dass er ihm diesen Rang verleihen würde. Jedenfalls sagte er, er wies darauf hin, dass ich diese Sunna der Familie der Propheten erfüllen solle. So hielt ich es für angemessen, eine Zeit lang das Fasten einzuhalten. Doch gleichzeitig hielt ich den Gedanken aufrecht, dass es besser sei, diese Sache im Verborgenen zu tun. Ich wählte die Vorgehensweise, dass ich mein Essen von zu Hause in den Männersalon bringen ließ und dieses Essen dann heimlich einigen Waisenkindern gab, die ich zuvor ausgewählt und angewiesen hatte, zur rechten Zeit zu erscheinen. Auf diese Weise verging der ganze Tag im Fasten und außer Allah wusste niemand von diesem Fasten. Dann nach 2 oder 3 Wochen bemerkte ich, dass mir durch solches Fasten, bei dem ich mich einmal am Tag satt aß, keinerlei Beschwerden entstanden. Ich dachte, es sei besser, das Essen etwas zu reduzieren. So verringerte ich von jenem Tag an das Essen, bis ich mich den gesamten Tag und die Nacht auf nur ein einziges Fladenbrot beschränkte. Und so reduzierte ich das Essen weiter, bis vielleicht nur noch wenige Tola Brot nach 8 Behels meine Nahrung waren. In 24 Stunden war es nur ein kleines bisschen Brot. Vermutlich tat ich dies 8 oder 9 Monate lang so. Und trotz dieser Geringfügigkeit der Nahrung, bei der selbst ein 2 oder 3 Monate altes Kind keine Geduld hätte aufbringen können, bewahrte mich Allah vor jedem Unheil und jeder Plage. Zu den Wundern des Fastens jener Zeit, die ich erlebte, gehören jene feinen Visionen, die mir in jener Zeit eröffnet wurden. So fanden Begegnungen mit einigen vergangenen Propheten statt und mit den Auliya, den Heiligen des höchsten Ranges, die in dieser Umma vergangen sind. Einmal sah ich im Zustand völliger Wachheit den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zusammen mit Hassanain, Ali und Fatima radhiyallahu ta'ala anha. Und dies war kein Traum, sondern eine Art Wachzustand. Kurz gesagt, auf diese Weise fanden Begegnungen mit vielen heiligen Personen statt, deren Erwähnung zu weit führen würde. Außerdem erschienen geistige Lichter in bildhafter Form als grüne und rote Säulen auf so reizvolle und herzgewinnende Weise, dass deren Beschreibung gänzlich außerhalb meiner Kraft liegt. Jene Lichtsäulen, die geradewegs zum Himmel emporragten, das heißt von der Erde nach oben stiegen, von denen einige strahlend weiß und einige rot waren, hatten eine solche Verbindung zum Herzen, dass ihr Anblick dem Herzen äußerste Freude bereitete. Es gibt auf der Welt wohl keinen solchen Genuss wie die Freude, die Herz und Seele bei ihrem Anblick empfanden. Er sagt, meiner Meinung nach wurden jene Säulen aus der Verbindung der Liebe zwischen Gott und dem Diener in einer bildhaften Form dargestellt. Das heißt, das eine war ein Licht, das aus dem Herzen kam, und das andere war jenes Licht, das von oben herabstieg. Durch das Zusammentreffen beider entstand die Form einer Säule. Das heißt, jene Säulen bildeten sich so, dass sie von unten nach oben und von oben nach unten kamen, sich miteinander verbanden und die Form einer Säule annahmen. Dies sind spirituelle Dinge, die die Welt nicht erkennen kann, da sie den Augen der Welt sehr fern sind. Aber es gibt in der Welt auch solche, die von diesen Dingen Kunde erhalten. Er sagt, kurz gesagt, die Wunder, die sich mir durch das Fasten in diesem Zeitraum offenbarten, waren Visionen verschiedenster Art. Ein weiterer Nutzen, den ich erlangte, war, dass ich mein Selbst nach diesen Anstrengungen so vorfand, dass ich im Bedarfsfall größtmögliche Geduld beim Hungern aufbringen kann. Ich habe oft gedacht, wenn ein dicker Mann, der neben seiner Fülle auch noch ein Ringer ist, gezwungen würde, mit mir gemeinsam zu hungern, so würde er sterben, bevor ich auch nur irgendeinen Zwang zum Essen verspüre. Dadurch erhielt ich auch den Beweis, dass der Mensch bis zu einem gewissen Grad Fortschritte im Hungern machen kann. Und solange der Körper jemandes nicht so an harte Mühsal gewöhnt ist, bin ich überzeugt, dass ein solcher vergnügungssüchtiger Mensch der spirituellen Stufen nicht würdig sein kann. Aber er sagte, jedoch gebe ich nicht jedem diesen Rat. Ich sage nicht jedem, tu dies, dass er so handeln solle. Und auch ich tat dies nicht aus eigenem Willen, dies geschah auf Befehl Allahs. Ich habe auch viele unwissende Derwisch gesehen, die strenge Übungen auf sich nehmen und schließlich wurden sie durch Trockenheit des Gehirns wahnsinnig. Das Gehirn hörte auf zu arbeiten und ihr restliches Leben verging im Wahnsinn oder sie erkranken an anderen Leiden wie Tuberkulose und so weiter. Die geistigen Kräfte der Menschen sind nicht alle gleich. Daher können Personen, deren Kräfte von Natur aus schwach sind, keinerlei körperliche Anstrengungen vertragen und sie verfallen sehr schnell in irgendeine gefährliche Krankheit. Jedenfalls ist der Islam ein ausgewogener Glaube und zudem spielt auch die besondere Unterstützung Allahs dabei eine Rolle. Deshalb sagte er, dass nicht jeder das versuchen solle, was ich getan habe. Das kann nicht jeder tun. Jedenfalls sagte er, so ist es besser, dass der Mensch sich nicht aus eigenem Entschluss in schwere Anstrengungen stürzt und den einfachen, schlichten Glauben annimmt. Die allgemeinen Erleichterungen der Religion oder die allgemeine Religion, das ist die Aufgabe eines Menschen, das Handeln nach der Sunna, dies soll man wählen. Ja, wenn von Seiten Gottes eine Offenbarung kommt und dies nicht im Widerspruch zur erhabenen Scharia des Islams steht, so ist es notwendig, sie auszuführen. Aber das Ende der meisten heutigen törichten Fakire, die solche Anstrengungen lehren, ist nicht gut. Daher sollte man sich vor ihnen hüten. Auch heute sagen manche Leute, man solle dies und jenes tun. Auf die Worte solcher Leute sollte man nicht hören. Heutzutage kommt so etwas sogar in Fernsehprogrammen vor. Der Mensch sollte schauen, was der Mittelweg ist und diesen einschlagen. Soweit die eigene Kraft reicht, soll man versuchen, die Rechte Allahs und die Rechte der Mitmenschen zu erfüllen. Und man sollte unbedingt versuchen, jene Methoden der Anbetung und die Mindeststandards zu erreichen, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgezeigt hat, und dann darin fortschreiten. Langsam gibt es auch Fortschritt. Aber jedenfalls hat der Islam verboten, sich grundlos in Mühsal zu stützen. Und genau das hat auch er, der verheißene Messias, Islam verboten. Wie war sein Zustand seit der Kindheit? In einer Überlieferung heißt es, dass Misri Fakir Muhammad Sahib sagt, mein Vater, dessen Name Jiva war, pflegte zu erzählen, dass Mirza Sahib einmal vom Dach fiel und sich schwer verletzte. Wir erhielten die Nachricht, dass Mirza Sahib vom Dach gefallen sei. Wir gingen, um nach ihm zu sehen. Als er wieder zu Bewusstsein kam, fragte er, ist es Zeit für das Gebet geworden oder nicht? So groß war seine Liebe zum Gebet. Ich war damals klein, als er diese Geschichte erzählte. Mirza Bashir Ahmad Sahib hat eine Überlieferung von Hazrat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib wiedergegeben. Als er sich im Jahr 1895 fügte, dass ich den Monat Ramadan in Qadian verbrachte, verrichtete ich den ganzen Monat lang das Tahajjud-Gebet, also das Dravi, hinter Hazrat Sahib. Seine Gewohnheit war, dass er das Witr-Gebet im ersten Teil der Nacht verrichtete und das Tahajjud-Gebet, bestehend aus 8 Rakat, jeweils in 2 Rakat-Einheiten, im letzten Teil der Nacht darbrachte. Dabei rezitierte er in der ersten Rakat immer Ayatul Kursi, also von Allahu la ilaha illahu bis wahuwa al-aliyul azim, und in der zweiten Rakat rezitierte er die Surah Ikhlas in den Ruku und Sujud rezitierte er Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Er las mit einer solchen Stimme, dass ich es hören konnte. Das heißt, er las leise, weder zu laut noch zu leise. Zudem aß er das Sehri, die Mahlzeit vor der Morgendämmerung, immer nach dem Tahajjud-Gebet, und er zögerte es so lange hinaus, dass manchmal während des Essens das Asan ertönte und er aß manchmal bis zum Ende des Asans weiter. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib hat geschrieben, tatsächlich ist die Rechtsfrage so, dass das Essen, das Sehri, erlaubt ist, solange die Morgendämmerung nicht am östlichen Horizont erscheint. Mit dem Asan hat dies keinen direkten Zusammenhang, da die Zeit für den Asan des Morgengebets erst beim Erscheinen der Morgendämmerung festgelegt ist. Deshalb verstehen die Leute im Allgemeinen das Ertönen des Asans als das Zeichen für das Sehri-Ende. Er hat das Beispiel gegeben, da in Qadian der Asan für das Morgengebet unmittelbar beim Ansprechen der Morgendämmerung gerufen wird, und es ist unmöglich, also, und das ist möglich, dass er manchmal aus Irrtum oder Unachtsamkeit sogar davor gerufen wird, kümmerte sich der verheißene Messias al-Satuslam bei solchen Gelegenheiten nicht sonderlich um den Asan und aß bis zum deutlich erkennbar werden der Morgendämmerung weiter. Und tatsächlich ist die Absicht der Scharia in dieser Angelegenheit auch nicht, dass man das Essen sofort einstellt, wenn die Morgendämmerung wissenschaftlich und rechnerisch beginnt, sondern die Absicht ist, dass man mit dem Essen aufhört, wenn für die Allgemeinheit die Helligkeit des Morgens sichtbar wird. Das Wort Tabayyun drückt genau dies aus. Auch in Hadith heißt es, das heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hört nicht beim Asan von Bilal mit dem Sehri auf, sondern esst und trinkt ruhig weiter bis zum Asan von Ibn Maktum. Denn Ibn Maktum war blind und rief den Asan nicht aus, bis die Leute laut riefen, dass es morgen geworden sei. Jedenfalls ist die Zeit heute sehr modern geworden und durch moderne Geräte lässt sich die genaue Zeit der Morgendämmerung feststellen. Deshalb ist im Allgemeinen die letzte Grenze für den Asan festgelegt. Es wird eben versucht, sich daran zu halten. Manchmal kann natürlich auch ein Fehler unterlaufen, aber wenn irgendwo fälschlicherweise der Asan zu früh gerufen wird, gilt das Prinzip, das erläutert wurde. Der Ramadan beginnt nun auch, daher habe ich diese Anleitung gegeben. Aber die Leute sollten auch nicht so entspannt sein, dass sie ständig schauen, ob der Tag angebrochen ist oder nicht. Jedenfalls sind unsere Asans und die Zeit mit großer Berechnung und auf sehr kalkulierte Weise festgelegt. Und da dieses Zeitalter moderner ist als jenes, ist die Wahrscheinlichkeit von Fehlern allgemein gering. Deshalb sollte man dem Zeitplan folgen und danach handeln, der entsprechend der Zeit jeder Region und jedes Landes erstellt wird. Also Mirza Bashir Ahmed Sahib hat eine Überlieferung von Mufti Muhammad Sadiq Sahib wiedergegeben, der berichtete, zur Zeit des Verheißten Messias Sallallahu fand einmal ein Istisqa-Gebet, Gebet um Regen statt, an dem Hazrat Sahib teilnahm und vielleicht war der verstorbene Maulvi Muhammad Hassan Sahib der Imam. Die Leute weinten in diesem Gebet sehr, aber Hazrat Sahibs Selbstbeherrschung war vollkommen, daher sah ich ihn nicht weinen. Ich erinnere mich, dass danach sehr bald Wolken aufzogen und es regnete. Vielleicht regnete es sogar noch am selben Tag. Jedenfalls möge niemand daraus schließen, dass er im Gebet nicht äußerlich weinte. In der Befolgung seines Meisters finden sich über seine Gottesdienste auch solche Berichte, dass im Zustand der Niederwerfung aus seiner Brust solche Geräusche kamen, als ob ein Topf koche. Er lag in der Niederwerfung und flehte mit einem Schmerz. Also Mirza Bashir Ahmed Sahib gibt eine Überlieferung von Ammajan Nusajahan Begum Sahib wieder, dass die geehrte Mutter berichtete, der Weiße Messias des Islam verlegte außer den 5 täglichen Gebeten üblicherweise 2 Arten von Nawafil zu verrichten. Einmal das Ishraq-Gebet, 2 oder 4 Rakat, das er ab und zu verrichtete. Darin gab es keine Regelmäßigkeit. Und zweitens das Tahajjud-Gebet, 8 Rakat. Dies verrichtete er immer, außer wenn er sehr krank war. Aber selbst in diesem Fall sprach er zur Zeit des Tahajjud im Bett liegend Bittgebete. Und im späten Alter verrichtete er das Tahajjud-Gebet aufgrund von Schwäche meist im Sitzen. Also Maulvi Yaqub Ali Sahib schreibt, wenn er zum Verfolgen von Gerichtsverfahren ging, tat er dies, um die Pflicht des Gehorsams gegenüber seinem Vater zu erfüllen. Dort achtete er darauf, dass während des Verfahrens kein Gebet jemals spät verrichtet wurde. Und er hat auch nie eines spät verrichtet. Ebenso war er nicht nachlässig gegenüber jenen Pflichten, die die Rechte Allahs betrafen. Mitten im Gerichtshof vertiefte er sich zur Gebetszeit so sehr, als hätte er gar keine andere Arbeit. Und oft geschah es, dass er im Gebet vertieft war und im Prozess sein Aufruf erfolgte, doch er blieb mit derselben Seelenruhe im Gebet. Einmal erzählte er, ich reiste nach Batala, um einen Rechtsfall zu verfolgen. Da wurde es Zeit für das Gebet und ich begann zu beten. Das heißt, der Verheißene Messias fing an zu beten. Der Gerichtsdiener rief, aber ich war im Gebet. Die gegnerische Partei trat vor und wollte aus dem einseitigen Verfahren Nutzen ziehen, dass, wenn die andere Partei nicht erscheint, ein Versäumnisurteil gefällt wird. Darauf beharrte er sehr, aber das Gericht kümmerte sich nicht darum, entschied den Fall gegen ihn und gab mir das Urteil, entschied also zu meinen Gunsten. Als ich nach der Verrichtung des Gebets hinging, dachte ich, dass der Richter meine Abwesenheit vielleicht rechtlich gewertet hätte. Das Gesetz besagt ja, dass, wenn eine Partei nicht erscheint, das Urteil gegen sie gefällt wird. Aber als ich erschien und sagte, dass ich doch gebetet habe, sagte er, ich habe das Urteil bereits zu ihrem Gunsten gefüllt. Dies sind auch die Segnungen des Gottesdienstes, dass Allah auf diese Weise seine Gnade erwies. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib hat eine weitere Überlieferung von Hazrat Ammajan wiedergegeben und beschreibt, wenn der Verheißene Messias Sallallahu Alaihi Wasallam zu Hause das Maghrib-Gebet leitete, rezitierte er meist jene Verse der Sura Yusuf, in denen diese Worte vorkommen: Innama ashku basi wa husni ilallah. Ich klage meinen Kummer und meine Trauer nur vor Allah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib sagt, ich möchte hinzufügen, dass in der Stimme des Verheißten Messias Salatu Wasalam sehr viel Schmerz und Leidenschaft lag und er rezitierte mit einer melodisch fließenden Stimme. Ebenso hat Mirza Muhammad Din Sahib berichtet, dass er die Pflichtgebete in der Moschee verrichtete, während er die Sunnah-Gebete und Nawafel zu Hause verrichtete. Nach dem Isha-Gebet ging er schlafen und nach Mitternacht stand er auf und verrichtete Nawafel. Danach las er den Heiligen Koran. Er zündete eine Tonlampe an und rezitierte bis zum Azan des Fajr-Gebets. Ein anderer Biograf hat geschrieben, er hatte eine tiefe Liebe zum Heiligen Koran und zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und was auch immer seine Gottesdienste waren, sie überschritten nie den Koran und die Sunna. Neben den 5 täglichen Gebeten hielt er sehr am Tahajjud-Gebet fest. Er betete auch das Ishraq-Gebet, aber er hatte eine große Liebe zum Tahajjud-Gebet. Im Gebet war seine Konzentration auf Allah so gewaltig und seine Vertiefung ging so weit, als ob er nicht in dieser Welt wäre. Im Tahajjud-Gebet las er die Sura Al-Fatiha mit großem Schmerz und großer Konzentration und sprach viele Bittgebete. Anfangs, wenn er im Gebet manchmal keine Konzentration fand, betete er das Gebet immer wieder und sagte, dieses Mittel habe ich von einem Alkoholiker gelernt. Hazur sagte, einmal erlangte ich im Gebet keine volle Konzentration. Also ging ich in den Wald, um dort zu beten. Auf dem Weg lag ein Bazar. Dort sagte ein Hindu zu seinem Freund, gestern Abend haben wir ein Glas Wein getrunken, aber es gab keinen Rausch. Also tranken wir ein zweites Glas. Als auch davon kein Rausch kam, tranken wir ein drittes Glas. Kurz gesagt, er trank so immer wieder, bis der Rausch eintrat. Er sagte, ich dachte mir, dass ich auch immer wieder beten werde, bis der spirituelle Rausch eintritt. Die Pflichtgebete können freilich nicht wiederholt werden, die Aufmerksamkeit galt den Nawafel. Über die Nawafel sagte er also, er werde sie immer wieder verrichten, damit der Rausch eintritt, das heißt, damit die volle Konzentration erlangt wird. Außerdem Gebet bestand seine spirituelle Übung aus der Rezitation des Heiligen Koran, dem Durud Sharif und dem Istighfar. Den Koran liebte er innig. Er las ihn Tag und Nacht im Sitzen, Aufstehen und Umhergehen und weinte dabei herzzerreißend. Wie ich bereits erwähnte, wenn er dort im Gebet nicht weinte, heißt das nicht, dass er gar nicht weinte. Er pflegte zu weinen. Auch beim Lesen des Heiligen Koran überkam ihm Rührung. Den Durud Sharif rezitierte er häufig und mit Verständnis und er las ihn mit solchem Schmerz, dass manchmal Weinen und Schluchzen damit einhergingen. Bei einer Gelegenheit, als er das Verrichten des Ishraq-Gebets erwähnte, sprach er selbst darüber. Hier wurde auch auf die Bedeutung und Weisheit von Honig hingewiesen, wonach das Gespräch letztendlich in das Thema Gottesdienst mündete, da über Honig und die Krankheit Diabetes diskutiert wurde, ob man bei Diabetes Honig essen solle oder nicht. Da sagte er, ich hatte durch Diabetes starke Beschwerden. Die Ärzte haben Süßes als äußerst schädlich bezeichnet. Das heißt, wenn ein Mensch Diabetes hat, ist der Verzehr von Süßem sehr schädlich. Da sagte er, heute dachte ich darüber nach, da kam mir der Gedanke, dass der Zucker und so weiter, der auf dem Markt erhältlich ist, meist von Frevlern und Sündern hergestellt wird. Und wenn dadurch Schaden entsteht, ist dies nicht verwunderlich. Aber Asal, also Honig, dieser wird ja durch die Offenbarung Gottes zubereitet. Daher wird seine Eigenschaft keinesfalls wie die anderen Süßigkeiten sein. Wäre er wie diese, so wäre nicht speziell über ihn, im Gegensatz zu allen anderen Süßigkeiten, Shifa und Linnas, Heilung für die Menschen gesagt worden. Doch darin wurde nur dieser, also Honig, spezifiziert. Diese Besonderheit ist also ein Beweis für seinen Nutzen und da seine Herstellung mittels Offenbarung erfolgt, nimmt die Biene, die Nektar aus den Blüten saugt, sicher nur die nützlichen Bestandteile auf. Mit diesem Gedanken mischte ich etwas Honig mit Aromawasser und trank es. Nach kurzer Zeit verspürte ich großem Nutzen so sehr, dass ich mich fähig fühlte, umherzugehen. Zuvor war ich deswegen sehr schwach geworden, also aufgrund von Diabetes. Und dann ging ich mit den im Haus Anwesenden bis zum Garten und verrichtete dort 10 Rakat des Ishraq-Gebets. Also Mufti Muhammad Sadiq Sahib berichtet, einmal ereignete sich, ein äußerst heftiges Erdbeben. Alle Häuser und Gegenstände begannen zu wanken und zu schwanken. Die Menschen waren verwirrt und verängstigt und gerieten in Panik. In einem solchen Moment war der Zustand des Messias Gottes sehenswert, denn in den Ahadith lasen wir immer, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bei solchen himmlischen und irdischen Ereignissen große Gottesfurcht auf seinem Gesicht ausstrahlte. Schon beim Erscheinen einer kleinen Wolke wurde er unruhig. Mal ging er hinaus, mal hinein. Kurz gesagt, auch in diesem Moment ließ der Prophet Allahs den Ausspruch in praktischer Weise völlig wahr werden. Dies ist ein persisches Sprichwort, das bedeutet, je erkennender jemand ist, desto gottesfürchtiger ist er. Jedenfalls beschäftigte er sich sofort mit Beginn des Erdbebens zusammen mit der Familie und den Kindern mit Gebeten vor Allah und warf sich vor seinem Herrn nieder. Sehr lange blieb die ganze Familie samt Dienern im Qiyam, Ruku und Sujud und zitterte und fürchtete sich vor der Selbstgenügsamkeit Allahs. Also Muslim Maud Rasulat Al-Anho erwähnte die Wichtigkeit des Gemeinschaftsgebets darlegend. Da die Menschen heutzutage weit entfernt wohnen und es schwierig war, in die Moscheen zu kommen, also in jener Zeit, egal wie groß die Entfernung war und es auch keine Fahrzeuge gab, beteten die Leute zu Hause. Da sagte also Muslim Maud, zu Hause sollte man das Gebet nicht alleine verrichten, sondern in der Gemeinschaft. Er sagt, eine Möglichkeit für das Gemeinschaftsgebet besteht ja auch darin, die Ehefrau und die Kinder einzubeziehen und das Gebet zu Hause gemeinsam zu verrichten. Wenn ihr nicht in die Moschee gehen könnt, dann verrichtet es zu Hause in der Gemeinschaft. Da man sich aufgrund der Entfernungen angewöhnt hat, Gebete allein zu verrichten, er sagte dies und die Wichtigkeit des Gemeinschaftsgebets sei in den Herzen der Menschen geringer geworden. Genau das sehen wir auch heute. Deshalb gebt diese Angewohnheit auf und gewöhnt euch das Gemeinschaftsgebet an. Also auch heute, wo immer Mängel bestehen, sollten die Leute darauf achten, zu Hause mit den Kindern zu beten. Dadurch werden sich auch die Kinder an die Gebete gewöhnen. Dann nannte er das Beispiel des verheißten Messias, al-Islam, dass er bei solchen Gelegenheiten, wenn er nicht zum Gebet in die Moschee gehen konnte, zu Hause das Gebet leitete und nur selten in einer Notlage das Gebet alleine verrichtete. Meistens ließ er unsere Mutter herbeirufen und leitete das Gebet und zusammen mit unserer Mutter nahmen auch andere Frauen teil. Also es gibt eine Überlieferung von Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib, er berichtet, ich ging 1935 nach Sialkot. Dort traf ich eine sehr alte Dame, Mai Hayat Bibi, die Tochter von Fazluddin Sahib und die verehrte Mutter von Hafiz Muhammad Shafi Sahib, dem Qari, war. Als ich die Gelegenheit hatte, sie zu treffen, saß die Dame auf der Schwelle ihres Hauses. Wir erkannten sie nicht, aber sie erkannte uns. Sie sagte, Assalamu alaikum, und sagte, kommt hierher. Die Dame war zu jenem Zeitpunkt 105 Jahre alt. Sie erzählte, dass sie zur Zeit des Aufstandes, als hier Chaos herrschte, sie erzählte von sich, wie alt sie sei, und Büros und Gerichte angezündet wurden. Damals war ich jung. Jedenfalls erzählte die Dame im Laufe des Gesprächs nach dieser Erwähnung, ich kenne Mirza Sahib, also den verheißten Messias Islam, seit jener Zeit, als er ganz am Anfang nach Sialkot kam und hier während seiner Anstellungszeit lebte. Sie sagte, Mirza Sahib war zu der Zeit in einem Alter, in dem ein Lächeln das Gesicht erhellte und sein Bart war noch nicht vollständig gewachsen. Nachdem Hazrat Mirza Sahib nach Sialkot gekommen war, kam er zum Haus meines Vaters, rief ihn und sagte, Mia Fazluddin Sahib, geben Sie mir ein zweites Haus für meine Unterkunft. Er wollte es mieten. Mein Vater öffnete die Tür und er kam herein. Wasser, Bett, Gebetsteppich und so weiter wurden bereitgestellt. Mein Vater stellte auch Mirza Sahibs Gepäck dazu. Es war seine Angewohnheit, also die Angewohnheit des verheißten Messias, dass wenn er vom Gericht zurückkehrte, er zuerst meinen Vater rief und ihn mit ins Haus nahm. Mirza Sahib pflegte meist mit unserem Vater zusammen zu sein. Auch sein Essen wurde bei uns gekocht. Mein Vater brachte Mirza Sahib das Essen. Mirza Sahib ging hinein und schloss die Tür und drinnen im Hof las er den Koran. Mein Vater pflegte zu erzählen, dass Mirza Sahib während der Koranrezitation manchmal in die Niederwerfung fällt und lange Niederwerfungen macht und so sehr weint, dass der Boden nass wird. Die Dame sagte mehrfach, während sie vom verheißten Messias al-Islam erzählte, ich würde mich für seinen Namen opfern. Diese Aussage machte sie in Anwesenheit ihres Sohnes. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani hat eine Überlieferung von Walvi Mir Hassan Sahib, dem Lehrer von Dr. Allama Iqbal Sahib wiedergegeben. Hazrat Mirza Sahib wohnte zuerst im Viertel der Kaschmiris, die ganz in der Nähe der ärmlichen Hütte dieses Sünders liegt, zur Miete im Haus eines Kaschmiris namens Umra. Wenn er vom Gericht kam, beschäftigte er sich mit der Rezitation des Heiligen Koran. Er rezitierte sitzend, stehend, umhergehend und weinte herzzerreißend. Er rezitierte mit solcher Demut und Unterwürfigkeit, dass er seinesgleichen sucht. Dann schreibt er, wie es die Gewohnheit der Weltlichen ist, kamen Leute wegen Gerichtsangelegenheiten und Fürsprache zu ihm, so wie man zu Beamten geht, damit ihr Fall zu ihren Gunsten ausgeht. Und das ist ja die Gewohnheit der Leute, nicht wahr? Sie kommen für Fürsprache zu jemandem, der bei Gericht arbeitet. So kamen auch Leute zu ihm. Er schreibt, der große Bruder dieses Umra, des Hausbesitzers, war Fazluddin Sahib, der im Viertel allgemein mit Respekt angesehen wurde. Einmal, als der feiste Messias al-Islam Leute bei sich im Gericht sitzen sah, rief er mir Fazluddin und sagte, Mir Fazluddin, erkläre diesen Leuten, dass sie nicht hierher kommen sollen, weder ihre Zeit verschwenden noch meine Zeit vergeuden sollen. Ich kann nichts tun, ich bin kein Herrscher. Die Arbeit, die mich betrifft, erledige ich im Gericht. Daraufhin erklärte mir Fazluddin es diesen Leuten und schickte sie weg. Ein Nicht-Ahmadi aus Patiala, Munshi Abdul Wahid Sahib, berichtet über Hazurs Koranrezitation. Hazur al-Islam las im Alter von 14 oder 15 Jahren den ganzen Tag den Heiligen Koran und schrieb Notizen an den Rand. Also Muslim Maud, der Sallallahu Alaihi Wasallam, schreibt über den verheißten Messias al-Islam. Er hatte schon seit seiner Kindheit zu Lebzeiten seines Propheten Gelegenheit, solch bittere Beispiele zu sehen, dass sein Gemüt der Welt gegenüber erkaltete. Und selbst als er noch ein ganz kleines Kind war, waren all seine Wünsche nur auf die Erlangung von Allahs Wohlgefallen gerichtet. So schreibt sein Biograf Sheikh Yaqub Ali Sahib in seiner Biografie eine seltsame Begebenheit, die sich auf sein sehr frühes Kindesalter bezieht. Er schreibt, als er noch sehr jung war, pflegte er zu einem gleichaltrigen Mädchen, das später auch seine Ehefrau wurde, zu sagen, bete, dass Gott mir das Gebet gewährt. Aus diesem Satz, der aus dem sehr frühen Kindesalter stammt, wird ersichtlich, welche Gefühle schon seit frühester Kindheit in seinem Herzen wogten und wie das Zentrum seiner Wünsche einzig und allein Gott war. Und zugleich zeigte sich jene Intelligenz, die schon im Kindesalter in ihm entstanden war. Denn aus diesem Satz geht hervor, dass er auch damals Gott als den Erfüller aller Wünsche ansah und die Befähigung zum Gottesdienst ebenfalls von ihm abhängig wusste. Dass er den Wunsch hatte zu beten und Gott als den Erfüller dieses Wunsches ansah und dass aufgewachsen in einem Haus, dessen Bewohner, ob groß oder klein, die Welt als ihren Gott ansahen, ist eine Sache, die nur aus solch einem Herzen kommen kann, das von der Verunreinigung der Welt in jeder Hinsicht rein ist und von Gott unterstützt wurde, um eine erhabene Veränderung in der Welt herbeizuführen. Also Mufti Muhammad Sadiq Sahib berichtet, dass der verheißte Messias al-Islam sagte, ich bin seit der Kindheit an das Fasten gewöhnt. Einmal faste ich in der Kindheit und wurde krank, aber danach hielt ich 29 Fastentage vollständig ein. Es gab keine Beschwerden. Folglich war es für mich ein Eid der Freude. Das Fasten hat besondere Segnungen. So wie jede Frucht einen eigenen Geschmack hat, so hat auch jeder Gottesdienst einen eigenen Genuss. In diesen Gottesdiensten liegt eine Spiritualität, die der Mensch nicht beschreiben kann. Wenn Begeisterung vorhanden ist, werden Schmerzen und Beschwerden geringer. Es sollte so sein, dass die Seele des Menschen im Gottesdienst äußerst fein wird, wie Wasser fließt und sich mit Gott vereint. Der Vater des berühmten Führers Zafar Ali Khan Sahib, Herausgeber der Zeitung Zamindar Maulvi Sirajuddin Sahib, schreibt bezüglich der Beschäftigungen des verheißten Messias al-Islam während seines Aufenthalts in Sialkot. Im Jahr 1877 hatten wir die Ehre, eine Nacht als Gäste bei ihm in Gardian zu verbringen. Auch in jenen Tagen war er so sehr in Gottesdienst und spirituelle Übungen vertieft, dass er selbst mit Gästen wenig sprach. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib hat eine weitere Überlieferung angeführt, dass Bhai Abdurrahman Sahib Qadian berichtet, einen Tag vor dem Idul Adha im Jahr 1900, welcher der Hajj-Tag war, sagte der Feis Messias zu Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib, Hazrat Khalifatul Masih dem Ersten, ich möchte diesen Hajj-Tag mit besonderen Gebeten verbringen. Deshalb sollen die Personen, die einen Antrag auf ein Gebet stellen möchten, ihren Namen nennen, erstellen sie eine Liste und schicken sie mir. So berichtet Hazrat Bhai Sahib, an diesem Tag gelangten durch die Vermittlung von Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib sehr viele Gebetsanfragen an den Feisten Messias alaihi salatu wasalam, und einige Gefährten schrieben ihre Gebetsanfragen auch direkt und schickten sie an Hazur. Und da zu jener Zeit anlässlich des Eid auch viele Freunde von außerhalb nach Qadian kamen, um das Eid-Gebet zu verrichten und durch die Audienz beim Feisten Messias alaihi salam beehrt zu werden, schlossen auch sie sich dieser verborgenen Anregung an, und dieser Tag verging in Qadian mit besonderen Gebeten, außergewöhnlichem Flehen und großen Segnungen. Der Feisten Messias alaihi salam beschrieb diesen Zustand, der in seinem Herzen für das Gemeinschaftsgebet entstand, in einer Versammlung und sagte, der Zustand meines Kopfes ist auch heute nicht gut. Ich habe Schwindelgefühle, also er litt unter Schwindel. Wenn die Zeit für die Jamaat kommt, also für das Gemeinschaftsgebet, dann kommt der Gedanke auf, dass alle versammelt sein werden und ich nicht dabei sein werde. Das heißt, die Leute werden versammelt sein, das Gebet in der Gemeinschaft wird stattfinden und ich werde nicht teilnehmen. Das bedauere ich. Deshalb komme ich fallend und aufstehend mühsam herbei. Heute habe ich auch Schwindel. Aber jedenfalls bin ich irgendwie stolpernd und fallend doch noch in die Moschee gekommen. Jedenfalls sagte er, nachdem er sich bemüht hatte, jedenfalls bemühe ich mich und komme dann in die Moschee. Und das geschieht nicht einmal, sondern oftmals. Und auch heute geschah dies. Auch in seinen Krankheitstagen war es sein Bestreben, das Gebet in der Gemeinschaft zu verrichten. Herr Maulvi Abdul Karim Sahib Sialkoti sagt, der Ort, um ihn anzutreffen, ist meistens die Moschee. Wenn er nicht krank ist, verrichtet er immer die 5 täglichen Gebete in der Gemeinschaft und er betont das Gemeinschaftsgebet nachdrücklich. Er hat oftmals gesagt, nichts betrübt mich mehr als dies, dass das Gebet nicht mit der Jamaat verrichtet wird. Maulvi Sahib schreibt weiter, ich erinnere mich, dass er in den Tagen, als wenig Leute kamen und gingen, oft den großen Wunsch äußerte, ach, wäre es doch eine eigene Gemeinde, mit der wir gemeinsam 5-mal am Tag beten könnten. Und er sagte, ich bin im Gebet beschäftigt und ich hoffe, dass Allah mein Gebet erhört. Nun schreibt er, heute ist es die Gnade Gottes. Zu der Zeit, als Maulvi Sahib dieses Ereignis schrieb, schrieb er über jene Zeit, dass die Anzahl der Betenden 80 oder 90 beträgt. Jetzt haben wir durch Allahs Gnade in jedem Land unsere Moscheen. Deshalb sollten wir uns bemühen, unsere Moscheen zu den 5 Zeiten zu beleben und uns anstrengen, jedes Gebet in der Gemeinschaft zu verrichten. Maulvi Sahib schreibt, nachdem er die Pflicht des Gebets erfüllt hatte, ging er sofort hinein und beschäftigte sich mit der Arbeit des Verfassens von Büchern. Dann nach dem Maghrib-Gebet blieb er in der Moschee sitzen und aß auch dort gemeinsam mit den Freunden. Und nach dem Isha-Gebet ging er hinein. Hazrat Abdul Sattar Sahib berichtet, vor dem Anspruch von Hazrat Sahib, als die kleine Mubarak-Moschee gebaut wurde, leitete der Feis Messias al-Islam die Gebete Zuhr, Asr, Maghrib und Isha. Wir waren nur 3 Personen, die mit ihm beteten. Mian Gulab, Abdul Sattar und Mian Jan Muhammad Sahib waren die Muqtadis, die hinter dem Imam beteten. Ich erinnere mich noch gut an die Art, wie Hazrat Sahib das Gebet leitete. Das heißt, er verrichtete jedes Gebet pünktlich und betete mit Demut, Bescheidenheit und Flehen, so wie ein Kind weinend etwas von seinen Eltern verlangt. Ein solches Gebet hatte eine große Wirkung auf die Herzen von uns Betenden. Dies ist die erste Lektion, die wir erhielten. Wenn Hazrat Sahib nach dem Gebet fertig war und saß, schauten wir sein Gesicht an, das voller Licht war und unsere Herzen sehr anzog. Wie Sirajul Haq Sahib Nomani berichtet, das Totengebet, das Hazrat Aqdas a.s. leitete, Subhanallah, Subhanallah, wie wunderbar und absolut gemäß der Sunna er es leitete. Dieser Diener hatte hunderte Male die Gelegenheit, das Totengebet sowohl bei anwesenden als auch bei abwesendem Leichnam zu leiten oder hinter ihm zu beten. Einst, als Mian Jan Muhammad aus Gardian verstorb, ging der Faisal Messias al-Islam mit dem Leichenzug mit. Dieser Verstorbene gehörte zu seinen Anhängern, Liebenden und Aufopferungsvollen. Auch der Faisal Messias al-Islam liebte Mian Jan Muhammad sehr. Egal wie beschäftigt der Faisal Messias al-Islam auch war, wenn dieser Verstorbene kam, ließ er alle Arbeit liegen und traf sich mit ihm. Kurz gesagt, als der Leichnam des Verstorbenen zum Friedhof kam, leitete der Faisal Messias al-Islam das Totengebet und war selbst der Imam. Das Gebet dauerte so lange, dass uns Betenden vom Stehen die Füße schmerzten und die verschränkten Hände wehtaten. Von den anderen spreche ich nicht, wie es ihnen erging, aber ich spreche von mir. Mein Zustand verschlechterte sich durch das Stehen, und zwar so sehr, wie es mir noch nie passiert war. Es verschlechterte sich, weil wir gesehen hatten, dass das Totengebet in 2 Minuten beendet wird. Als ich wieder zu mir kam, verstand ich, dass das Gebet genau dieses Gebet ist. Das heißt, später erlangte er das wahre Verständnis des Gottesdienstes. Dann wurde ich standhaft und es entstand ein Genuss und eine Freude und ich wünschte mir, dass er die Gebete noch länger macht. Das heißt, er etablierte auch in seinen Gefährten eine solche Gewohnheit, brachte ihnen den Geschmack am Gebet bei, sodass sie Freude daran empfanden. Dies haben sie bekannt. Er sagt, als das Totengebet beendet war, machte sich der Faisal Messias al-Islam auf den Heimweg. Ein Herr fragte ihn, Hazur, das Gebet dauerte so lange, dass wir müde wurden. Wie muss es Hazur ergangen sein? Das heißt, dass auch er müde geworden sein muss. Hazrat Aqdas al-Islam sagte, was haben wir mit Müdigkeit zu tun? Wir haben doch zu Allah gebetet und von ihm für diesen Verstorbenen Vergebung erfleht. Wir baten ihn, also Allah, für diesen Verstorbenen um Vergebung. Wird ein Bettler jemals müde? Wer vom Bitten müde wird, der geht leer aus. Wir sind Bittsteller und er ist der Gebende. Was heißt dann müder werden? Wo auch nur eine geringe Hoffnung besteht, da bleibt der Bittsteller standhaft. Und am Hofe des einen gibt es auch alle Hoffnungen. Er ist der Geber, der Gewährer, der Gnädige, der Barmherzige und zudem der Eigentümer. Und darüber hinaus ist er der Allmächtige. Was stellt sich da die Frage nach Müdigkeit? Möge Allah auch uns befähigen, unsere Gebete mit diesem Verständnis zu verrichten. Wir haben das Bayt, dem verheißenen Messias al-Islam, auch mit dem Versprechen abgelegt, dass wir die Gebete gemäß dem Gebot Gottes und des Gesandten verrichtet werden. Wir werden die Gebete verrichten, indem wir den Wohltaten Allahs gedenken und ihn preisen. Möge Allah uns befähigen, dieses Versprechen zu erfüllen. Nach dem Gebet werde ich 1-2 Totengebete in Abwesenheit leiten. Das erste ist für die geehrte Amatul Sharif Sahiba, Gattin von Mahmud Ahmed Bar Sahib aus Dariawala, Narowal, die in den vergangenen Tagen im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Durch die Gnade Allahs war sie eine Musia. Sie war die Tochter von Hazrat Maulvi Umardin Sahib, Raziallahu ta'ala anhu, einem Gefährten des Verheißten Messias alaihissalatu wasalam aus Shadiwal, Distrikt Gujarat, der aufgrund eines Traumes im Jahr 1903 während der Reise des Verheißten Messias alaihissalatu wasalam nach Jhelum das Segen hat, auf seiner gesegneten Hand das Bett abzulegen. Zu den Hinterbliebenen gehören neben ihrem Ehemann 6 Söhne, 5 Töchter sowie Enkel und Enkelinnen. Einer ihrer Söhne, Asif Mahmud Bar Sahib, ist Murabbi Silsla, Missionar der Gemeinde in Dar es Salaam, Tansania, und konnte aufgrund seines Einsatzes nicht am Begräbnis und der Beisetzung seiner Mutter teilnehmen. Einer ihrer Enkel, Osama Bart, ist hier ebenfalls Murabbi. Ebenso ist einer ihrer Schwiegersöhne Murabbi. Das ist eine Familie von Waqfine Zindagi. Ihr Sohn Asif Mahmud Bar Sahib, der Murabbi Silsla in Tansania ist, schreibt, sie besaß unzählige Eigenschaften. Die hervorstechendste Eigenschaft war ihre Bindung zu Allah. Sie erhielt wahre Träume, Visionen, die sich mit großer Klarheit erfüllten. Sie hatte eine unermessliche Liebe zum Heiligen Koran, die sie von ihrem verehrten Vater geerbt hatte. Jeden Tag nach dem Fajr-Gebet brachte sie den Ahmadi und Nicht-Ahmadi-Kindern des Viertels das Lesen des Heiligen Korans bei. Sie liebte es, den Heiligen Koran zu rezitieren und auch zu hören. Und er sagt, sie hörte ihn sich auch von mir an. Und wenn ich irgendwo stockte, er sagt, selbst im hohen Alter, prüfte ich, ob sie es noch auswendig wusste. Also, wenn ich stockte, las sie sofort die nächsten Worte weiter. Sie hatte den Heiligen Koran fast komplett auswendig gelernt. Sie pflegte zu sagen, im hohen Alter habe ich alles vergessen, aber der Heilige Koran ist mir durch Allahs Gnade im Gedächtnis geblieben. Sie hatte eine außergewöhnliche Leidenschaft für die Bücher des Weisen Messias al-Islam. Sie hatte immer irgendein Buch zur Lektüre bei sich. Ebenso hat sie eine große Bindung zu Dur-e-Samin, Kalam-e Mahmud und dem Poesiewerk von Hazrat Khalifat al-Masih Rabi, dem Vierten, und sie konnte viele Gedichte auswendig. Ihr Schwiegersohn, der Murabbi Silsilah Masud Sahib ist, sagt, als ich nach Guardian ging, sagte sie zu mir, geh dort so viel wie möglich zu Fuß, denn in den Gassen dort ist der verheißte Messias al-Islam zu Fuß gegangen. Möge Allah ihr vergeben und sie mit Barmherzigkeit behandeln und ihre Gebete zugunsten ihrer Kinder in Erfüllung gehen lassen. Das zweite Totengebet ist vom geehrten Sheikh Bashir Ahmad Sahib aus Lahore. Er ist in den vergangenen Tagen im Alter von 97 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Durch die Gnade Allahs war er ein Musi. Zu seinen Hinterbliebenen gehören 3 Söhne und 5 Töchter. Er war der jüngere Sohn des verstorbenen Sheikh Muhammadin Sahib, dem Muhtar-e-Am, Generalbevollmächtigten der Sadr-e-Anjuman Ahmadiyya. Er war der jüngere Bruder des verstorbenen Sheikh Mubarak Ahmad Sahib, Amir und Missionary in Charge von Ostafrika, UK und Amerika und von Sheikh Nur Ahmad Sahib Munir Muballigh in den arabischen Ländern. Er pflegte das Tahajjud-Gebet regelmäßig zu verrichten, fastete regelmäßig und hielt das Gebet ein, war gesellig und besaß hohe moralische Charaktereigenschaften. Er war ein aufrichtiger Mitarbeiter der Jamaat Ahmadiyya in Lahore. Er war ein aktives Mitglied der Distriktamla von Chaudhry Asadullah Khan Sahib und Chaudhry Hamid Nasrullah Sahib. Über 20 Jahre lang war er auch Präsident Sadr seines Halkas. Er erledigte die Angelegenheiten der Jamaat auf sehr gute Weise und spielte auch eine wichtige Rolle beim Bau der Moschee und beim Kauf vieler anderer Immobilien der Jamaat. An den finanziellen Aufrufen der Jamaat nahm er überragend teil und hielt auch seine Kinder dazu an. Er hatte eine Beziehung vollster Treue zum Khilafat und pflegte diese Beziehung stets. Und er lehrte dies auch immer seinen Kindern und nahen Verwandten. Ich habe auch gesehen, dass er ein sehr bescheidener Mensch war und jedem mit großer Demut begegnete. Seine Tochter Asfa Saidullah sagt, nach dem Fajr rezitierte er mit sehr stöhnender Stimme den Heiligen Koran, was für uns alle Kinder eine Quelle der Derbiet war. Ebenso sagt eine andere Tochter von ihm, die hier lebt, Als meine Hochzeit in Rabwa stattfand, sagte er zu mir, du hast großes Glück, dass du nach Rabwa in die Zentrale gehst. Und möge Allah dir auch die richtige Erziehung der Kinder ermöglichen. Also die Sorge, obwohl er ein Geschäftsmann war, sprach er nicht über die weltlichen Dinge, sondern lehrte die Kinder den Glauben. Möge Allah ihm vergeben und mit barmherzig umgehen und seine Gebete zugunsten seiner Kinder in Erfüllung gehen lassen.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.